Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen am Sonntagabend. Das, was wir auch heute wieder aus Israel und dem Iran hören, das klingt keineswegs nach Deeskalation, ganz im Gegenteil. In Israel gab es fast landesweit Raketenalarm. Iranische Geschosse trafen mehrere Wohnhäuser und Gebäude. Mindestens 13 Menschen starben. Im Iran waren neben Behörden wie dem Ölministerium und der Polizeidirektion auch Raketenstellungen im Westen das Ziel. Israels Premier sprach in einem Interview von einem möglichen Regierungswechsel im Iran infolge der israelischen Angriffe. Nadja Armbrust berichtet.
Basargan im Nordwesten des Iran, der einzig voll geöffnete Grenzübergang in die Türkei. Bewohner der Region wollen ausreisen. Mehr als 700 Kilometer weiter östlich, Teheran. Sehr viele wollen die Hauptstadt verlassen, Richtung Norden. Doch aus Teheran rauszukommen ist schwer. An den Tankstellen lange Schlangen. Die Menschen sind sehr besorgt. Es ist keine gute Situation. Die Tankstellen liefern nicht die Menge, die wir brauchen. Ein Auto braucht 40 bis 50 Liter Sprit, aber sie verkaufen nur 20 Liter und dann muss man wieder anstehen. Die meisten Menschen haben vor, die Stadt zu verlassen. Viele können deshalb gar nicht erst losfahren. Und die, die fahren, stehen stundenlang im Stau, kommen oft nur wenige Kilometer weit. Israelisches Militär greift tagsüber immer wieder an. Wali Asr, eine der bekanntesten Straßen Teherans, mit vielen Restaurants und Geschäften. Aufnahmen der Angriffe tauchen in sozialen Medien auf, obwohl das Internet vom Regime gedrosselt wird. Die journalistische Arbeit stark eingeschränkt. Durch die Angriffe soll auch die Wasserversorgung in einigen Stadtteilen betroffen sein. Das israelische Militär fordert in dieser Nachricht die Iraner auf, Gebiete rund um militärische Einrichtungen zu verlassen. Verzweiflung auf beiden Seiten, im Iran und in Israel. Mitten in der Nacht schlägt eine ballistische Rakete aus dem Iran in diesem Vorort südlich von Tel Aviv ein. Den ganzen Tag über suchen die Rettungsmannschaften nach Überlebenden des verheerenden Einschlags. Die Anwohner sind schockiert. Niemals dachten wir, dass es hier einen so gewaltigen Einschlag geben kann. Wir sind die kleineren Raketen aus Gaza gewöhnt, aber mit solch einer Zerstörung hatte keiner gerechnet. Zwei große Angriffswellen hatte der Iran in der vergangenen Nacht auf Israel gestartet. Nicht alle Raketen kann das Abwehrsystem abfangen. Es gibt Tote und zahlreiche Verletzte. Ministerpräsident Netanyahu kündigt eine harte Antwort an. Der Iran wird einen sehr hohen Preis zahlen für den vorsätzlichen Mord an Zivilisten, Frauen und Kindern. Wir werden ihnen einen vernichtenden Schlag versetzen. Irans Außenminister rechtfertigt die Angriffe auf Israel als Selbstverteidigung. Wenn die Angriffe aufhören, hören wir auch auf. Und so geht der Krieg weiter, auf beiden Seiten. Am Abend wird die Region Haifa im Norden Israels getroffen. Für die Rettungskräfte ein weiterer schwieriger Einsatz.
Und wir fragen auch heute nach. Bei Christian Limpert in Tel Aviv und Katharina Willinger in Istanbul. Zuerst zu dir, Christian. Die Israelis sind Attacken auf ihr Land gewohnt. Heute konnten allerdings, wir haben es gerade gesehen, erneut iranische Raketen die Luftabwehr überwinden. Wie reagieren die Menschen in Israel mittlerweile darauf?
Die Menschen merken, dass es eine neue Dimension von Angriffen ist und das macht ihnen Angst, das besorgt sie. Zum einen, dass eben Raketen durchkommen. Wenn viele kommen, ist die Luftabwehr überlastet. Und zum anderen merken sie, dass die Schlagkraft eine andere ist, dass die Schutzräume, die es in fast allen Häusern und Wohnungen gibt, dagegen nicht mehr schützen. Das ist doch der Grund, warum wir unser Team jetzt aus dem Studio verlagert haben. Es wird zwar mit einem gewissen Vorlauf alarmiert, aber man weiß dann eben doch nicht, wie heftig die Angriffe werden. Grundsätzlich sind die Menschen besorgt, dass sich dieser Zustand, dieses Angst haben, nicht wissen, was passiert, über Wochen, möglicherweise Monate hinzieht. Und das ist die große Sorge, die die Menschen hier haben.
Mhm. Danke, Christian Limpert nach Tel Aviv. Und wir gehen weiter zu Katharina Willinger nach Istanbul. Katharina, was hörst du aus dem Iran? Wie gehen die Menschen dort mit den Angriffen aus Israel um?
Ja, auch das, was ich aus dem Iran höre, ist große Sorge, Panik, Angst bei vielen. Es war wohl eine heftige Nacht, es war wieder ein heftiger Tag. Es gab ja Explosionen im Stadtzentrum, immer wieder Detonationen. Am Abend ist jetzt wieder die Luftabwehr in Teheran gestartet. Es gab große Angriffe im Westen des Landes. Und die Menschen haben natürlich große Sorge. Die haben keine Bunker, die haben keine Schutzmöglichkeiten in dem Sinne. Viele verlassen die Stadt, denn die israelischen Offiziellen haben ja die Warnung rausgegeben, wer sich in der Nähe von militärischen Einrichtungen aufhält, der solle dieses Gebiet verlassen. Dazu zählen auch Waffendepots, aber viele Iraner wissen natürlich gar nicht, wo das Regime seine Waffen lagert. Deswegen diese langen Schlangen an den Tankstellen, aber eben die große Schwierigkeit, das da aus der Stadt zu schaffen.
Der iranische Außenminister hat erklärt, wenn Israel aufhört, dann hören wir auch auf. Wie wahrscheinlich wäre das?
Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, denn in dieser militärischen Auseinandersetzung, Krieg kann man es ja auch nennen, da würde der Iran den Kürzeren ziehen, auf kurz oder lang. Und die Unterstützung der Israelis, die ist einfach militärisch wesentlich stärker. Der Iran hat ja viele Unterstützer in der Region verloren. Die Hisbollah beispielsweise direkt vor der Haustür Israels, die ist deutlich geschwächt. Insofern wäre es natürlich im Überlebensinteresse des Regimes, dass Israel da jetzt aufhört. Und wir haben ja heute Aussagen von Netanyahu gehört. Er hat gesagt, ein Regimewechsel im Iran wäre eine mögliche Konsequenz unserer Angriffe. Insofern hat die Führung in Teheran sicherlich Sorge.
Danke für diese Einschätzung, Katharina Wellinger in Istanbul. Dankeschön. Der Krieg im Nahen Osten und wie man ihn am schnellsten beenden kann, das wird viele der Gesprächsrunden auf dem G7-Gipfel in Kanada bestimmen, zu dem auch der amerikanische Präsident anreist. An den letzten kanadischen Gipfel mit Donald Trump 2018 hat der Rest der Runde vermutlich alles andere als gute Erinnerungen in Trumps erster Amtszeit mit Angela Merkel. Das mit großer Mühe entworfene Abschlussdokument unterschrieb Trump zwar, distanzierte sich dann aber davon. Der Grund damals, Kanadas Haltung zu US-Strafzöllen. Die Hoffnung ist, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Marion Schmickler.
Eine Runde um den berühmten Lake Louise. Die Rennradfahrer aus Ottawa hätten es viel näher in die USA gehabt. Doch wie viele hier boykottieren sie den Nachbarn im Süden, seit Donald Trumps Drohung, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen. Ich würde im Moment nicht in die USA fahren, erst dann wieder, wenn es eine neue Regierung und eine neue Haltung gibt. Die respektieren unsere Souveränität nicht. Das finde ich nicht witzig. Die Kulisse für den G7-Gipfel spektakulär. Die Themen schwierig. Der Streit über Zölle, der Ukraine-Krieg, der akute Konflikt zwischen Israel und Iran. Bereits vor seinem Abflug macht Bundeskanzler Merz deutlich, viel werde davon abhängen, wie gesprächsbereit Donald Trump ist.
Dieses Mal wird es um eine klare Perspektive für eine Einigung im Zollstreit gehen, auch über Fragen der Wirtschaftssicherheit, der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und der Zusammenarbeit bei neuen Technologien wollen wir sprechen.
Der französische Präsident Macron legt auf seiner Anreise einen Stopp in Grönland ein, als wolle er dem US-Präsidenten signalisieren, es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Donald Trump hatte damit gedroht, auch Grönland zu übernehmen. Ich bin sehr froh, hier zu sein und die Probleme zu verstehen, aber auch um die Freundschaft und Solidarität von Frankreich und der Europäischen Union zu übermitteln. Gastgeber Carney setzt auf bilaterale Gespräche. Gestern hat er sich mit seinem britischen Kollegen Starmer getroffen. Morgen ist er mit Trump verabredet zu Zöllen. Der ehemalige Notenbankchef sagt über sich, Krisen lägen ihm. Er will alles tun, um einen Eklat zu verhindern wie 2018. Dieses Bild wurde zum Symbol für ein Treffen mit viel Streit. Auf dem Heimweg ließ Trump die Abschlusserklärung platzen. Susan und Gerald Worth schämen sich für ihren Präsidenten. Die Amerikaner hoffen, dass er sie in den Bergen von Alberta nicht wieder blamieren werde. Im Moment passiert so viel in der Welt. Sie sollten zusammenarbeiten, damit der Gipfel nicht zur Show eines Selbstdarstellers wird. Die Gastgeber hoffen, dass die Idylle die Politiker inspiriert. Wenn es gelingt, den Gipfel ohne Gewitter zu beenden, dann wäre das bereits ein Erfolg.
Gudrun Engel ist in Kananaskis, wo der G7-Gipfel stattfindet. Gudrun, wie überschattet der Konflikt zwischen Israel und dem Iran bereits jetzt den Gipfel?
Naja, die Agenda, die man sich vorgenommen hat, ist quasi desolat und dahin. Auch Kanzler Merz hat vor seinem Abflug gesagt, das Thema Iran-Israel steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Macron hat bei seiner Zwischenlandung in Grönland zur Deeskalation aufgerufen, wie übrigens alle Staats- und Regierungschefs, die hier an diesem Gipfel teilnehmen. Und sie möchten auch gerne am Ende des Gipfels eine gemeinsame Erklärung eben zu diesem Konflikt, zu dieser Eskalation herausgeben. Aber klar ist auch, das geht eben nicht ohne Donald Trump, ohne den US-Präsidenten. Denn er ist der Einzige in der Runde, der genügend politischen Druck aufbauen kann auf Israel und den Iran und der im Notfall auch die nötigen militärischen Mittel hat, um ein Drohszenario aufzurufen.
Tja, da bleibt die Frage, wie will man einen erneuten Eklat wie beim vergangenen Gipfel in Kanada 2018 verhindern?
Tja, ich würde sagen, den Eklat hatten wir ja schon, denn Donald Trump ist ja nach wie vor der festen Überzeugung, Kanada wäre ganz gut als 51. US-Bundesstaat geeignet. Und das ist natürlich erstmal eine schwierige Situation für den Gastgeber Mark Carney hier. Der selbst ist aber auch ein gewiefter Krisenmanager und hat sich deshalb überlegt, er möchte bei diesem Treffen nicht so viele große Runden haben, damit keiner die große Bühne nutzen kann für persönliche Befindlichkeiten oder Ego-Trips, sondern er setzt auf viele kleine bilaterale Treffen hier. Muss man gucken, ob das klappt. Und es soll auch diesmal kein Abschlusskommuniqué geben, weil man in den großen Linien sehr weit auseinander ist. Man will es also eher nutzen als Vorbereitung für den NATO-Gipfel in Den Haag in 2 Wochen, denn da geht's richtig um was.
Gudrun Engel in Kananaskis in Kanada. Vielen Dank. Während sich vor dem G7-Gipfel die Frage stellt, wie umgehen mit Trump, gingen in den USA Massen auf die Straße, um gegen ihren Präsidenten und seine Politik zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen von etwa 5 Millionen Menschen in mehr als 2000 Städten. Unter dem Motto »Keine Könige« gab es überwiegend friedliche Proteste. Der Präsident selbst feierte und ließ sich feiern. Trump beging seinen 79. Geburtstag und den 250. Geburtstag der US-Armee mit einer riesigen Militärparade in Washington. Ein Spektakel, das vielen Trump-Kritikern im Land ausgesprochen königlich vorkommen mag. An dem Wochenende, an dem der US-Präsident das Militär zum Armeejubiläum feierlich aufmarschieren lässt, auch um sich selbst zu zelebrieren, begehen wir hierzulande den ersten Veteranentag. Anders als andere Länder tut sich Deutschland eher schwer mit dem Militär. Einige der insgesamt etwa 10 Millionen Veteranen hierzulande wissen, wie sich das anfühlen kann, nach fordernden Einsätzen im Ausland kaum Hilfe zu bekommen, von Anerkennung an zu schweigen. Der Veteranentag soll die, die dem Land dienen und gedient haben, würdigen. Auch in Zeiten, in denen die Bundesregierung Deutschland kriegstüchtig machen möchte und der Verteidigungsminister von bis zu 60.000 Soldaten zusätzlich spricht.
Reichspräsident Ebert Kaserne Hamburg vor 4 Tagen. Robert Müller will laufen bis nach Berlin. Das Ziel des ehemaligen Soldaten und Fallschirmjägers, die Feier zum Veteranentag heute. Distanz 300 Kilometer.
Es wird ein bisschen wehtun, aber das soll ja auch so ein bisschen die Botschaft sein, dass wir Einsatzgeschädigte einen Weg haben, der nicht immer einfach war oder ist.
Mit seinem Lauf will er sich einsetzen für die Sichtbarkeit von Veteranen. Der Anerkennung dient auch die feierliche Beförderung von Soldaten heute vor dem Hamburger Rathaus. Zum ersten Nationalen Veteranentag spricht Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Was verdient mehr Anerkennung als für unser aller Sicherheit, für Frieden, Frieden, Demokratie und Freiheit mit ganzer Kraft und all seinem Können einzutreten? Dieser Tag betont, was Veteraninnen und Veteranen leisten und geleistet haben.
In den Nebenstraßen gleich 3 Demonstrationen gegen den Veteranentag. Auch die Linke hatte dazu aufgerufen. Der Protest richte sich nicht gegen die Veteranen selbst.
Da bin ich selbstverständlich dafür, dass wer mit der Waffe in der Hand dient, auch versorgt wird, wenn er oder sie in entsprechenden Einsätzen zu Schaden kommt. Hier heute geht es darum, dass das Militärische auf dem Hamburger Rathausmarkt gefeiert werden soll. Und das lehnen wir ab.
Robert Müller musste lange kämpfen um seine Versorgung. In Afghanistan wurde er 2002 bei der Explosion einer Rakete verletzt. Zurück in Deutschland dann Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Ich hatte Untergewicht, ich habe nur noch 70 Kilo gewogen, ich hatte am ganzen Körper einen Hautausschlag. Ich habe nur noch 4 Stunden geschlafen, maximal über einen langen, langen Zeitraum. Essstörung, Trinkstörung.
12 Jahre dauerte es, bis die Bundeswehr Müllers Krankheit als Wehrdienstbeschädigung anerkannte und ihn vollständig entschädigte. Ein zermürbender Kampf gegen die Bürokratie, eine Qual für kranke Veteranen. Und das kommt offen zur Sprache auf der zentralen Veranstaltung in Berlin von höchster Stelle.
Ein Veteranenvertreter hat vor einigen Jahren gesagt, ich zitiere, die gehen definitiv in einen zweiten Krieg, in den Verwaltungskrieg um ihre Versorgung. Und das ist ehrlich gesagt ein Satz, der schmerzt und der uns auch beschämen muss.
Robert Müller hat es geschafft, läuft nach 300 Kilometern ein vor dem Bundestag. Im Gepäck ein großer Wunsch.
Dass die Menschen einfach den Mut finden, gegenseitig ins Gespräch zu kommen und erzählen. Und daraus so etwas wird wie Respekt und aus dem Respekt Wertschätzung und Anerkennung für das, was wir geleistet haben als Parlamentsarmee.
Denn viele Veteranen haben, darauf weist Robert Müller hin, ihren Einsatz wie er mit der Gesundheit bezahlt.
Der Gewinner des Tages ist auf jeden Fall der deutsche Handball. Ein deutsch-deutsches Champions-League-Finale, das hat es seit 11 Jahren nicht gegeben. Magdeburg gegen Berlin im Endspiel in Köln. Ein Stück Handballglück aus Sicht hiesiger Fans. Aber Sport ist hart. Er kennt eben nicht nur Gewinner, einer muss ja auch verlieren. Und das waren heute die Füchse aus Berlin. Und der neue Champions-League-Champion heißt SC Magdeburg. Andreas Ahn.
Der SC Magdeburg feiert den Gewinn der Handball Champions League. Gegen Bundesliga-Konkurrent Berlin setzt sich der SCM im Finale in Köln nach einer spannenden Begegnung durch.
Unglaublich, einfach wahnsinniges Gefühl. Das ist die, ja, wie gesagt, wie alle wissen, das ist die größte Medaille, was es gibt in der Handballwelt.
Magdeburg übernimmt nach knapp 15 Minuten die Kontrolle der Partie. Erzielt durch Felix Klar das 8:6, bejubelt von Trainer Bennett Wiegert. Die Berliner kommen in der Folge in der Offensive nie so richtig zum Zug. Füchse-Star Matthias Gitzel, seines Zeichens Welthandballer, zu selten so frei beim Abschluss, trifft insgesamt nur 7 Mal. Das reicht am Ende nicht, um den ersten Champions-League-Erfolg der Berliner Vereinsgeschichte zu feiern.
Die Sieger erzählen die Geschichten. Heute ist Magdeburg der Sieger und sie werden die Geschichte erzählen. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen und einfach nur anerkennen und gratulieren. Und ich hoffe, nächstes Jahr erzählen wir wieder Geschichten.
Die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt. Berlin lässt zu viele Chancen ungenutzt. Die Füchse-Spieler scheitern zu oft am überragenden Magdeburger Torwart Hernandez. Pausenstand 16:12. Auch eine rote Karte gegen den Magdeburger Abwehrspieler Serradilla bringt das erfolgreiche Team nicht aus dem Konzept. Gut 10 Minuten vor Spielende trifft der überragende Gisli Christiansson mit 8 Treffern bester Werfer der Partie zum 27:22. Eine deutliche Führung, die sich der Sportclub nicht mehr nehmen lässt.
Ich bin einfach ja, mega stolz, mega happy, ja, mega alles.
Am Ende gewinnt Magdeburg verdient mit 32:26 und revanchiert sich gegen Berlin sozusagen für die knapp verpasste deutsche Meisterschaft.
Heute konnte man wirklich viel gebrauchen. Sonnencreme, Friesennaht, Gummistiefel. Claudia, was muss denn morgen mit?
Und Jesse, nur noch in ganz wenigen Regionen braucht es was gegen den Regen, denn für die meisten wird es schon überwiegend trocken sein. Nach Süden und Südosten hin gibt es noch Regen und es hat heute zum Teil auch wieder kräftig geschüttet. Das sind die aufsummierten Regensummen eben seit gestern Abend, also heute Vormittag, vor allem nach Westen hin noch. Im Laufe des Nachmittags dann heftigste Schauer und Gewitter, insbesondere Richtung Thüringen, Richtung Sachsen und auch Erzgebirge. Da kamen wir in Aue beispielsweise alleine in einer Stunde auf 65 Liter pro Quadratmeter. Heute über den ganzen Tag waren es 82 Liter, also unwetterartige Regenfälle. In Riedlingen 47 Liter pro Quadratmeter, auch auf der Alp hat es heftig geschüttet. Lissendorf 48 Liter, das alles mit Schauern und Gewittern. Auch jetzt sind noch einige davon unterwegs. Die ziehen auch weiter Richtung südliches Brandenburg, schwächen sich hier aber ab. Vor allen Dingen im Südosten Baden-Württembergs und im Süden Bayerns. Da kann es zum Teil noch mal unwetterartig, also kräftig und heftig regnen. Dann aber in der Nacht zieht das Ganze weiter nach Osten und Südosten. Morgen im Laufe des Tages nur dort noch, also quasi von Oder-Neiße runter bis in den Süden Bayerns. zum Teil auch noch mal etwas stärkere Gewitter und auch Schauer. Von Nordwesten her lockert es mehr und mehr auf und wird dann auch zunehmend sonnig. Die Temperaturen in der Nacht gehen zurück auf 16 bis 11 Grad. Morgen Nachmittag eher einheitlich. Die Hitze im Osten ist dann auch ausgeräumt. Meist 22 bis 26 Grad. Der Dienstag bringt 24 Grad in Hamburg, 29 Grad Karlsruhe, verbreitet sonnig. Am Mittwoch nur im Norden etwas dichtere Wolken und da reicht es vielleicht auch mal für einen Schauer. Ansonsten Hochdruckeinfluss.
Ist notiert und wir danken ganz herzlich, liebe Claudia Kleinert. Dankeschön. Wir sind durch und machen Platz für das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Sie dann hier an dieser Stelle Helge Fuest und wir wünschen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Tschüss.